DW Menschen und Märkte.
Die USA und Europa verschärfen die Sanktionen gegen Russland. Der Medienmogul Rupert Murdoch ist weiter auf Einkaufstour und nichts dran an den Gerüchten über eine Übernahme von Fiat Chrysler durch VW. Das sind die Themen im Wirtschaftsmagazin von heute. Ich bin Nicolas Martin und sage Hallo und herzlich willkommen. Seit der Ukraine-Krise versuchen die westlichen Staaten Russland mit Sanktionen zu einer neutraleren Politik zu bewegen. Bisher hatten die EU und die USA vor allem mit Einreiseverboten und Sperrungen von Konten gegen mehrere Russen und prorussische Ukrainer Druck auf Moskau ausgeübt. Nun haben die USA und die EU die Sanktionsschraube weiter angezogen. Allerdings nicht so stark, wie von vielen Politikern gefordert worden war. So richten sich die neuen Sanktionen nicht gegen ganze russische Wirtschaftszweige. Markus Sambale über einen entspannten Wladimir Putin und nervöse russische Investoren.
Dass sich Wladimir Putin von den US-Sanktionen öffentlich beeindruckt zeigen würde, das hat wohl niemand erwartet. Der russische Präsident gab sich während seiner Brasilienreise demonstrativ gelassen. Wir müssen uns diese Sanktionen erst einmal anschauen, ohne Hektik. Von einem entspannten erst einmal anschauen kann bei den Anlegern an der Moskauer Börse allerdings keine Rede sein. Die Aktien rutschten zum Börsenstart deutlich ab. Auch der Rubel verlor an Wert. Analysten sprachen von einem heftigen Schlag für die russischen Märkte in einer Zeit, da die Wirtschaft ohnehin am Rande einer Rezession steht. Präsident Putin kündigt den Amerikanern an, sie würden die Folgen selbst genauso hart zu spüren bekommen. Sanktionen haben oft einen Bumerang-Effekt. Zweifellos fügen diese Sanktionen den russisch-amerikanischen Beziehungen erheblichen Schaden zu. Ich bin mir sicher, dass diese Maßnahmen langfristig den strategischen Interessen der USA und dem Volk der USA schaden werden. Als Beispiel nannte Putin den amerikanischen Ölkonzern ExxonMobil, der sich in Russland engagiert und jetzt Probleme bekommen könne. ExxonMobil kooperiert mit dem russischen Staatskonzern Rosneft, gegen den gestern Sanktionen verhängt wurden. Rosneft-Chef Igor Sechin wirft den USA vor, unlogisch und unrechtmäßig zu handeln. Für die Entscheidung, den Konzern Rosneft auf die Sanktionsliste zu setzen, gibt es keinen Grund. Die Entscheidung schadet auch den amerikanischen Aktionären und Banken, die mit uns zusammenarbeiten. Unsere finanzielle Lage ist gut. Wir können unsere Projekte fortsetzen, über lange Zeit, ohne Geld von außen. Neben Rosneft stehen weitere Firmen aus dem Energiebereich auf der amerikanischen Sanktionsliste, außerdem russische Banken und Rüstungsunternehmen wie der Waffenhersteller Kalaschnikow. Wie die USA will auch die Europäische Union den Druck auf die Führung in Moskau erhöhen, damit die zur Entschärfung des Ukraine-Konflikts beiträgt. In Brüssel beschlossen die Staats- und Regierungschefs, dass eine große europäische Investitionsbank keine Projekte in Russland mehr finanzieren darf. Der unabhängige Wirtschaftsexperte Igor Nikolajew fürchtet negative Folgen für Russland. Es geht nicht nur um die Beträge, um die die Finanzierung sinkt. Vor allem ist das ein symbolischer Schritt für das Investitionsklima, in erster Linie für europäische Investoren. Wenn die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung ihre Finanzierung einstellt, dann werden die Investitionen zurückgehen. Sie sinken jetzt schon. Doch trotz solcher Warnungen von Wirtschaftsexperten, solange die Bevölkerung kaum etwas von Rezession und Sanktionen spürt, kann sich Wladimir Putin unbeeindruckt geben und sich die US-Sanktionen ohne Hektik erst einmal anschauen.
Markus Sambale berichtete. Und wir kommen am Ende der Sendung nochmals auf den Ukraine-Konflikt zurück. Vorher aber blicken wir auf Rupert Murdoch. Der Mann ist mittlerweile 83 Jahre alt und hat mit seinem Konzern 21st Century Fox eines der größten Medienimperien der Welt geschaffen. Zeitungen, Fernsehsender und Filmstudios befinden sich in seinem Besitz. Doch damit nicht genug. Nun greift Murdoch nach seinem Konkurrenten Time Warner. Das erste Angebot von ungefähr 80 Milliarden Dollar hat Warner abgelehnt. Doch Murdoch ist bekannt für seinen langen Atem und seine nicht ganz immer koscheren Geschäftspraktiken. Ein Zusammenschluss seines Imperiums mit Time Warner wäre wohl die Krönung seiner Karriere. Und deshalb glaubt niemand wirklich, dass Murdoch von seinen Plänen ablassen wird. Georg Schwarte.
Spätestens als an der Wall Street die Schlussglocke läutete und der Kurs der Time Warner Aktie um fast 17% zulegte, war klar, die Medienwelt steht vor einer spannenden Übernahmeschlacht. Rupert Murdoch nämlich ist wieder mal auf Einkaufstour. Vor Börsenbeginn war bekannt geworden, dass der 83-jährige Medienzar, Besitzer von 21st Century Fox, den amerikanischen Konkurrenten Time Warner kaufen will. Knapp 80 Milliarden habe Murdoch, so heißt es, geboten, um das zu kaufen, was viele ein Filetstück der globalen Medienwelt nennen, Time Warner. Branchenkenner wie Kenneth Griffin jedenfalls sind begeistert.
This is a great deal. Time Warner, great asset.
Das wäre ein grandioser Deal. Time Warner ist ein tolles Papier. Dazu gehört der Bezahlsender HBO, die Warner Studios. Inhalte sind hier König und beide Konzerne hätten was davon. Auch die Aktionäre von Time Warner. Bei Time Warner aber sehen sie die Sache etwas anders. Noch. Der Verwaltungsrat hat das Angebot dankend abgelehnt. Kein Interesse, heißt es offiziell. Warner-Chef Jeff Bewkes erklärte dann auch noch öffentlich, warum.
Wir kommen zum Ergebnis, dass das Festhalten an unserer eigenen Strategie für die Zukunft des Unternehmens deutlich mehr beitragen kann als alles, was Fox uns bieten könnte.
Für Rupert Murdoch aber, den Branchengiganten, ist die kühle Absage wohl eher eine Einladung, weiter dran zu bleiben. Murdoch, dem neben Zeitungen in Großbritannien und Australien auch das Wall Street Journal gehört und der die Mehrheit am deutschen Bezahlsender Sky hat, wird, so sagen Branchenkenner, nicht locker lassen. Im Gegenteil, sagt Kenneth Griffin, für Time Warner werde es schwer werden, am Ende Nein zu sagen, wenn Murdoch was will. Dann versucht er alles. Murdoch hat, um kartellrechtliche Bedenken auszuräumen, angeblich sogar angeboten, nach der Übernahme von Time Warner deren Tochter CNN zu verkaufen, weil sein eigener Sender Fox News ein direkter Konkurrent ist. Die Warner Studios, die zuletzt Kassenschlager wie den Lego Movie oder auch die HBO-Serie Games of Thrones produzierten, tragen erheblich zum Konzernumsatz von 30 Milliarden bei. Fox und Time Warner kämen gemeinsam auf rund 60 Milliarden Dollar. An der Wall Street jedenfalls sind die meisten sicher. Murdoch wird nachlegen. Die Übernahmeschlacht hat gerade erst begonnen.
Georg Schwarte. Von der Medien in die Automobilbranche. Dort brodelt mal wieder die Gerüchteküche. VW-Aufsichtsrat Pirch überlegt, laut einem Medienbericht, den italienisch-amerikanischen Konkurrenten Fiat Chrysler zu kaufen. Eine Übernahme könnte VW helfen, seine Schwäche in den USA auszubügeln. Doch prompt folgten Dementis aus Mailand. Sowohl Fiat-Großaktionär Exor als auch der italienische Konzern selbst erklärten, es habe keine Fusionsgespräche mit Volkswagen gegeben. Auch VW hat die Pläne mittlerweile dementiert. Mein Kollege Klaus Ulrich hat mit dem Autoexperten Ferdinand Dudenhöffer von der Universität Duisburg-Essen gesprochen und ihn gefragt, ob eine Fusion der beiden denn langfristig überhaupt Sinn ergeben würde.
Wenn was dran ist, ist es jedenfalls eine sehr waghalsige, verrückte Operation, die man dann plant. Wir wissen es heute nicht, wir können nur spekulieren, wir können aber sagen, wenn es gemacht werden würde, ist es eines der größten Risiken, die VW jemals eingegangen ist, ein Risiko für heute 600.000 Mitarbeiter, was nach meiner Einschätzung ganz, ganz enorm ist.
Wo liegen denn die größten Schwächen einer solchen Partnerschaft?
Es ist so, vor 3-4 Tagen hat VW offen erstmals der Vorstandsvorsitzende gesagt, dass sie mit der Kernmarke große Probleme haben, ein Einsparprogramm von 5 Milliarden pro Jahr. Und es ist zugegeben worden, dass diese Probleme nicht einfach lösbar sind, denn das sind Probleme, die hausgemacht sind, die eigenen Komponentenwerke sind teurer als die Zulieferer. Man hat zu viele Modelle, Vielfalt im Markt. Man hat die Kosteneinsparungen von dieser neuen Plattform, diesem neuen Baukasten MQB deutlich überschätzt. Man hat Modelle, die nicht profitabel sind, wie zum Beispiel der Phaeton. Man hat Lohnkosten, die schneller steigen als die Produktivität. Also man hat das Haus voll mit Problemen, mit schlechten Margen im wichtigen Automobilgeschäft. Und wenn jetzt in so einer Situation, wo wir einen Sanierungskandidat, das ist die Marke Volkswagen, haben und da noch ein ganzes Sanierungsbündel dazu packen, dann ist es mehr als eine Herkulesaufgabe, diese Sanierungsprobleme zu lösen. Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 2, es entsteht ein Konzern, der ist heute kaum mehr steuerbar, der VW-Konzern, das sieht man an den heutigen Problemen, der noch schwieriger steuerbar ist, ein Konzern, der dann 800.000 oder noch mehr Leute hat, der auf vielen Magen passiert, die man gar nicht miteinander steuern kann, die man trennen kann. Man kann verstehen, dass VW oder Herr Pirsch in Amerika schneller werden will. Man weiß, dass er verliebt ist in Alfa Romeo. Aber dazu dieses Wagnis einzugehen, das wäre russisch Roulette zu spielen mit den Mitarbeitern.
Sehen Sie denn überhaupt keine Vorteile in so einem Deal?
Die Vorteile sind langfristig. Die könnten dadurch sein, dass man die Schwäche in Amerika dadurch überspielt, dass man in Amerika sich mit Chrysler verheiratet. Das ist schon mal gemacht worden mit deutlich großem Misserfolg. Deshalb hätte man zwar in Amerika den Vorteil, schneller in den Markt zu kommen. Dort probiert VW schon seit 20 Jahren erfolglos in den Markt zu gehen, aber man würde sich das unendlich teuer einkaufen. Das Risiko ist nicht beherrschbar.
Ferdinand Dudenhöffer war das im Gespräch mit meinem Kollegen Klaus Ulrich. Seit mehr als einem halben Jahr befindet sich die Ukraine im Ausnahmezustand. Erst die Massenproteste auf dem Maidan und in der Folge der Sturz von Präsident Viktor Janukowitsch. Dann der Verlust der Halbinsel Krim und nun die andauernden Feuergefechte zwischen prorussischen Separatisten und Regierungstruppen. Doch trotz der Dauerkrise oder vielleicht auch gerade deshalb wollen zur Sommerzeit viele Ukrainer in den Urlaub fahren. Und da macht es auch nicht so viel, dass die Halbinsel Krim für viele Ukrainer keine Alternative mehr ist, wie Henrik Jacek berichtet.
Voyage Royal, eine Reiseagentur mitten in Kiew. Ein adrett eingerichtetes Büro. Das große Aquarium, in dem bunte Fische ihre Runden drehen, vermittelt Karibik-Atmosphäre. Eine Kundin will wissen, ob und wo sie kurzfristig Urlaub machen könnte. Alles hänge vom Budget ab, sagt die Agentin. Man einigt sich auf Zypern. Dann stehen die Telefone an den 5 schön aufgeräumten Schreibtischen wieder still. Der Andrang hält sich in Grenzen. Aber es sei erst Vormittag, sagt Elena und lächelt. Abgesehen davon wäre die Nachfrage, meint die 34-jährige Reiseagentin, schon mal wesentlich schlechter gewesen. Als die Lage bei uns so richtig instabil wurde, damit meine ich den vergangenen Winter, da war die Situation bei uns wirklich sehr schlecht. Keiner wollte irgendwohin fahren oder fliegen. Alle saßen nur noch vor dem Fernseher und weinten. Unsere Kunden sagten, dass es keine gute Zeit für Urlaub wäre und dass wir die Buchungen rückgängig machen müssten. Ein Wunsch, dem die Reiseagentur nachkommen musste. Schließlich will niemand Stammkunden verlieren. Und die meisten der in der Agentur Buchenden seien Stammkunden, versichert Elena. Die Rechnung ging auf. Jetzt, nach ein paar Monaten, nachdem die Menschen geistig total müde sind, brauchen sie etwas Erholung. Deswegen werden sie jetzt wieder aktiv und buchen. Einer von ihnen ist Sergej, der 34-Jährige, fährt Tag ein, Tag aus Taxi. Ein gutes Geschäft, sagt er, trotz Krieg und Krise oder angesichts der vielen Ausländer in Kiew vielleicht auch deswegen besonders lukrativ. Wer gut gearbeitet hat, hat seinen Urlaub verdient. Ich und meine Frau fahren in die Türkei. Wir würden zwar gerne auf die Krim fahren, so wie immer, aber die Lage dort ist zurzeit nicht prickelnd. Wir haben etwas Angst, deshalb fahren wir in die Türkei. Der junge Mann macht keinen Hehl daraus, dass er viel lieber auf die Krim reisen würde, so wie in den letzten 7 Jahren auch. Dort habe er Freunde, der Urlaub dort sei immer klasse gewesen und natürlich auch preiswert. Die sehr resolut wirkende Direktorin der Reiseagentur hat da schon ganz andere Pläne. Sie werde wie so oft zuvor in Italien Urlaub machen, sagt die 51-Jährige. Könnte sie sich vorstellen, nach St. Petersburg oder Moskau zu verreisen oder jemand aus ihrer Kundschaft? Nein, ganz kategorisch nein. Sogar diejenigen, die das vor der Krise wollten und planten, sagen heute klipp und klar nein. Auch wenn wir wissen, dass es dort nett und schön ist, dass es dort viel zu sehen gibt, dass es historisch wichtige Städte sind. Trotzdem nein. Touristen aus Russland geht es offenbar nicht wesentlich anders. Der Präsident des ukrainischen Touristikverbandes, Igor Anatoljowitsch, sieht auch daher die ukrainische Touristikbranche in Gefahr. Die Branche steht vor großen Herausforderungen. Jene, die zu uns kamen, um in der Ukraine Urlaub zu machen, das waren in erster Linie Russen. Jetzt sehen wir, dass die Aktivität in diesem Segment deutlich gesunken ist. Ob die Russen statt nach Lviv oder Odessa jetzt auf die Krim fahren, das weiß natürlich niemand. Reiche Russen, heißt es, bevorzugen da ohnehin Monaco. Während reiche Ukrainer, sagt Elena, in ihrem Reisebüro zumindest, verstärkt München buchen würden. Das Oktoberfest stünde hoch im Kurs. Sie indes werde nach Mexiko reisen. Es müsse nun wirklich nicht immer die Krim sein, sagt sie augenzwinkernd.
Henrik Jacek. Und mit diesem Beitrag endet das Wirtschaftsmagazin der DW für heute. Morgen melden wir uns wieder zurück. Die Technik hatte heute Erhard Bürger. Ich bin Nicolas Martin. Machen Sie's gut. Tschüss.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.de/wirtschaft.